es ist manchmal gar nicht so einfach. Man sieht was und man spürt was und man baut etwas auf im Lobpreis und dann kommt ganz viele Berichte und manchmal geht es runter. Aber diesmal war es wirklich, dass wir gemerkt haben, da hat eins mit dem anderen zusammengepasst. Ja? So, ich will gar nicht das eindämmen oder... Aber manchmal ist es wirklich, dass du auch eine Botschaft hast, aber wir können auch einfach mal einen Sonntag machen, wo nur alle Berichte gegeben werden. Können wir gerne machen. Aber ich hatte so das Empfinden, also Gott wollte was durchbringen und da war auch, das war wie eine Bestätigung, so was heute gesagt wurde. Erstmal, dass wir zum Thronsaal Gottes gehen sollen und wir sollen ja mehr da oben sein. Das ist so mehr meine Botschaft, wandelt im Geist. So werdet ihr die Gelüste des Fleisches nicht mehr vollbringen. Und wenn wir im Geist wandeln, dann sind wir auch öfters da oben, oder? Dann sind wir öfters da oben, dann wandeln wir nicht mehr hier unten, dann wandeln wir wirklich da oben. Und auch, dass wir, wenn wir noch empfindlich sind, dann wissen wir, dass wir was abzulegen haben. Ja? Überall, wo diese Überempfindlichkeit noch ist oder man ist eingeschnappt und das sage ich mir auch jedes Mal, das ist Fleisch. Und ne, wir sollen den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Und das nicken wir ab und sagen, ja, die Bibelstelle kenne ich und das weiß ich. Und dann handeln wir aber nicht danach und dann hat es nichts gebracht. Ja, bei so vielen Sachen, wo du ganz genau weißt, das ist der Grund oder das ist die Wurzel und dann sprichst du das aus und dann sagt dir der Betreffende, ja, weiß ich, habe ich schon gelesen. Weißt du, die offenbarte oder weißt du, diese Wahrheit ist einmal eine Wahrheit, aber die offenbarte Wahrheit, die macht frei. Also brauchen wir erstmal selber eine Erkenntnis und wir müssen selber da eintauchen in die Wahrheit. Und die Wahrheit, die muss uns regelrecht überführen. Ich fange nochmal an mit Hebräer, was ich letzte Woche hier eingangs hatte. Und ich denke, das ist so, weil das brennt in mir. Ich will nicht in irgendeinem traditionellen Gottesdienst mehr sein. Ich bin schon über 60 Jahre in traditionellen Gottesdiensten gewesen und habe immer gedacht, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas fehlt. Irgendwas ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Hebräer 12, Vers 22. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Puh, schon alleine dieser Absatz, wow. Wir sind nicht gekommen zu dem Berg, wo Mose und all die Israeliten hingekommen sind, wo das Feuer war, wo Donner und die Posaune zu hören war, wo das Gesetz gegeben wurde. Zu dem Berg sind wir nicht mehr jetzt gekommen, sondern wir sind zu dem Berg Zion gekommen und zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Da kam es mir drauf an. So letzte Woche habe ich ja hier gepredigt über diese Erstgeborenen oder die Erstlinge. Und ich denke, das ist ein ganz besonderer Schatz. Die Erstgeborenen, die Erstlinge. Und die müssen so sein wie Jesus, denn Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Und wir sind ihm nachgeboren. Er ist der Erstgeborene, er ist der Erstling. Und hier steht was von diesen Erstgeborenen. Und die Erstgeborenen, das wissen wir ja, die hatten eine große Verheißung im Alten Testament, wenn der Erstgeborene, Jakob und Esau, haben sich gestritten wegen dem Erstgeburtsrecht. So, schon im Bauch haben die sich gestritten, weil da irgend so eine mächtige Verheißung drauf war, auf diesem Erstgeborenen. Und nun kam aber Esau als erstes. Aber Gott hat gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also der Erstgeborene sollte gar nicht diese Verheißung haben. Sondern da war eine Verheißung auf Jakob. Und Jakob hat sie sich ergaunert. Ja, hat sie sich ergaunert mit der Mutter zusammen. Weil auf ihm war die Verheißung. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie die Gaunerei nicht gemacht hätten. Ich weiß nicht, wie Gott das sonst gemacht hätte. Weil von Gott war das angesagt, dass Jakob diese Verheißung kriegen sollte. Weil Jakob war nach dem Herzen Gottes. Jakob war nach dem Herzen Gottes. Und das ist, was mir etwas sagt. Der Erstgeborene oder dieses Erstgeburtsrecht muss nach dem Herzen Gottes sein. Und da ist eine Festversammlung der Erstgeborenen. Die sind schon im Himmel. Und zu denen sollen wir versammelt werden. Und danach habe ich so eine Sehnsucht. Ich will nicht so traditionelle Gottesdienste. Und manchmal bin ich auch müde. Da sage ich her immer dieselben Lieder. Ich möchte wirklich dieses neue Lied mehr und mehr hervorbringen. Aber dafür müssen wir auch alle hineintreten in dieses Neue, was Gott freisetzen möchte. Und das hatten wir letzte Woche eigentlich so, dass wir das schon im Vorfeld gehört haben. Gott will uns sogar auf eine höhere eine Ebene des Lobpreises bringen. Aber wir müssen dafür ausgerüstet, wir müssen einfach lernen, da auch hineinzusteigen, dass es nicht einfach Lieder absingen sind. Dass es nicht nur einfach Lieder sind, die wir kennen, die wir eingeübt haben, sondern das neue Lied ist. Gorobonduru salakwera, wananguanro, wiandohana. Das ist das neue Lied. Gott möchte im Geist angebetet werden. Er möchte im Geist, weil er ist Geist. Und er möchte im Geist angebetet werden. Aber dafür muss man die ganze Gemeinde erst da hineinführen, dass wir es lernen, im Geist anzubeten, ja, das ist das neue Lied und auf diese Höhe möchte er uns bringen. Da ist eine neue Höhe, in die sollen wir hineintreten, weil wir ja die Herrlichkeit Gottes sehen wollen. Und was ich so mitbekommen habe mit der Azusa Street, dass die ganz viel in anderen Sprachen gebetet und gesungen haben. Und die Herrlichkeit Gottes kam herab, wenn sie in anderen Sprachen gesungen haben. Das ist das neue Lied. Und deshalb wundere dich nicht, wenn das jetzt hier mehr und mehr, dass wir in anderen Sprachen singen. Ja? Wir wollen unbedingt hinein in die Herrlichkeit Gottes. Du doch auch, oder? Wir wollen hinein in seine Festversammlung. Wir wollen da hinein, wo die Heiligen, wo die Myriaden von Engeln sind. Wir wollen mit den Engeln im Himmel singen. Und da ist ein Gesang. Ich war ja im Himmel. Und dieser Gesang, der ist so wunderschön. Das kannst du mit der Erde nicht vergleichen. Da ist etwas, wo ich so eine Sehnsucht nach habe, nach dieser Melodie des Himmels. Und da will er uns reinbringen. Der hat uns gesagt, uns angedeutet, er möchte uns einfach höher ziehen. Aber dafür müssen wir bereit sein, für dieses Höher ziehen. Höher hinauf zu ihm. Dass wir einfach in diesen Thronsaal mit ihm gehen, dass die ganze Gemeinde bereit ist, in diesen Thronsaal einzusteigen. Und nicht, oh, jetzt machen sie schon wieder dieses Lob, naja, da kann ich jetzt nicht mitsingen, dann setze ich mich hin oder tue die Hände in die Tasche und naja, es geht ja auch vorüber, dieser Gesang. Da bist du nicht da drin. Ja, da bist du nicht da drin. Sondern er möchte uns alle hineinnehmen in seine Gemeinschaft und er möchte uns hineinnehmen in seinen Lobgesang. Wir sollen rauskommen aus diesen eingeübten Liedern, wir sollen hineinsteigen in den Geist. Wir sollen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und Lieder, die man versteht, das ist schon mal Wahrheit, ja, aber wir sollen auch wirklich im Geist, denn Gott ist Geist und er möchte im Geist angebetet werden. Und die Frau am Jakobsbrunnen, die haben eine Konversation, Jesus und diese sündige Frau. Und die sagt, ja, wir beten auf den Berg an und ihr betet auf den Berg an. Und dann sagt er, ich warte und der Vater wartet darauf, dass die wahren Anbeter hervorkommen, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn Gott ist Geist, sagt er dieser Frau. Denn Gott ist Geist und er möchte angebetet werden im Geist. Er möchte angebetet werden im Geist. Wollen wir mal einen Moment das machen? O korobondoro sarawandera takrawandera takrawandera takradia. O korobo sarawai wa yasaya noronoronda. O Halleluja. Halleluja. Das liebt er. Das ist das neue Lied. Das liebt der Herr. Und er möchte uns da mehr und mehr hineinführen, wenn wir uns hineinführen lassen. So, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter, über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und dann lesen wir mal Vers 26, seine Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und das ist, wo er uns gerade hineinbringt. Wir sind in einem Feuer, wo wir geläutert werden. Meine Tochter hat ein Buch geschrieben, Geläutert im Feuer. Und das konnte die nur deshalb schreiben, weil die durch solche Tiefen gegangen ist. Wir haben mit ihr gelitten, wir haben mit ihr geweint. Aber daraus ist ein Sieg hervorgekommen. Und der Lohn, der wird bald kommen. Mira wird bald kommen. Und ich glaube, dass mein Enkelin geheilt wird. Weil es ist ja schon getan. Und sie wird ein Zeugnis sein von dem, wenn man festhält, wenn man aushat, wenn man durchgeht, wenn man durch die Leiden hindurch geht. Das ist das Feuer. Das ist das Feuer, wo er uns hindurchbringt. Aber in diesem Feuer, ich meine, dieser Feuerofen, wo die drei drin waren, Sedrach, Mesach und Abednego, da war Jesus in diesem Feuer. Und das ist für uns so ein Beispiel. Und die Feuer konnten diese drei Männer nichts anhaben. Die sind da lang gegangen, obwohl das so heiß war. Jesus war da. Und das ist für uns ein Beispiel. Das war echt. Ja. Und für, wenn wir durchs Feuer gehen, er ist da. Er ist da. Er lässt uns nicht alleine durch diese Leiden gehen. Er lässt uns nicht alleine durchs Feuer gehen. Und das ist, was meine Tochter erlebt hat, was meine Tochter wirklich durchlebt hat. Und deshalb kann sie jetzt so identisch predigen. Und sie predigt von dem Leid, aber auch von dem Sieg, das durch dieses Leid, wenn man da durchgeht, hervorkommt. Die Kraft seiner Herrlichkeit wird offenbar. Und da sind wir kurz davor. Das glaube ich. Ja? Ich denke, dass wir, dass der Lohn, Gott ist kein Gott, der keinen Lohn gibt. Dass der Lohn schon ganz nahe ist und dass wir wirklich hineinkommen in eine Herrlichkeit, wie wir es noch nie erlebt haben. Ha, im Moment ächzen und stöhnen wir mit der ganzen Natur, weil wir noch nicht offenbar sind. Die Söhne Gottes sind noch nicht so offenbar geworden. Und da sage ich mal wieder, das ist dieser Erstgeborene. Und der soll offenbar werden. Wir müssen hineinkommen in seine in seine Herrlichkeit. Und was noch erschüttert wird, wenn da noch irgendwas erschüttert wird. Irgendeiner beleidigt dich und du bist beleidigt und ziehst dich erstmal zurück und machst dies oder das nicht mehr. Du bist irgendwie gekränkt. Dann, das ist eine Erschütterung. Und dann sagt der Herr, da bist du im Fleisch. Und wenn du da nicht vergibst und wenn du dich jetzt zurückziehst und du schmollst, dann wird die Seele vergiftet, dann kommt Bitterkeit. Und wenn die Seele vergiftet ist, dann kommen Gifte, Toxine. Und die scheiden aus in den Körper hinein. Und deshalb sind so viele krank und schwach. Und ein Gutteil ist ein Schlafen. Das kommt durch die Gifte. Das kommt dadurch, dass man, da steht so groß, ich soll vergeben, wie auch er mir vergeben hat. Ja? Und vergebt einander, wie auch er uns vergeben hat. Und wenn wir nicht vergeben, kann er uns auch nicht vergeben. Also das ist ein ganz großes Wort. Vergebt einander. Ertragt einander. Und seid nicht eifersüchtig. Na, also das bin ich auch nicht. Aber da piekst mich was. Warum ist denn der jetzt auf der Bühne? Ah, da piekst mich was. Werde ich überhaupt nicht gesehen? Hallo, ich bin auch noch da. Und dann musst du sagen, halt's Maul, du Fleisch, und geh in den Tod. So, wer dich sieht, das ist doch Jesus. Und das ist nicht Bernd und ich, wir sehen, das ist nicht, dass wir euch sehen und dass wir euch irgendwo platzieren, sondern da gibt's den Heiligen Geist und der ist in uns und der spricht, platziere und tue da hinweg. Und das ist für uns ganz schwierig, wenn schon irgendwas schon so lange festgesetzt ist. Und dann denken Leute, das ist mein Platz. Warum nimmt jetzt jemand meinen Platz an oder schubst mich hier weg? Und dann musst du sagen, halt's Maul, alte Seele, und geh in den Tod. Der Platz gehört nicht mir, sondern Gott macht Raum und Gott zeigt, wo ich hingehöre. Ja? Und weil das so ist, dieses Beißen und dieses Drängen, deshalb sind die Gemeinden so schwach und so krank. Und da ist Neid, da ist Eifersucht. Ich weiß, wovon ich rede. Wir waren lange in Pastorentreffen. Und dann sollte immer gesagt werden, wie es in der Gemeinde aussieht und möglichst wie viele Mitglieder man hat. Und wir kamen uns immer blöder vor. Und dann habe ich gemerkt, im Geist gemerkt, die fragen nur, da wird irgendwas gemacht, wenn die jetzt mehr Mitglieder bekommen, da wird irgendwas gemacht, weil da ist Neid und Eifersucht. Also haben wir das Maul gehalten, wir haben gar nicht mehr groß was gesagt. Ja? Und dann war dann da so ein Treffen, wo man so Einheit, das war aber keine Einheit, sondern das war, wie schön meine Gemeinde ist. Und jeder sollte so mal zeigen, wie seine Gemeinde ist. Und das war kein Treffen, das war nicht was Auferbauendes war, ja? Sondern man hat mal geprüft, der hat mehr Mitglieder, oh, der hat eine schönere Gemeinde, oh, dem geht's besser. Kein Vergleich, eben. Und es geht überhaupt nicht darum, sondern was ich jetzt so gemerkt habe, also Gott bringt gerade was zusammen. Letzte Woche hatten wir ja auch Jotti hier mit seiner Gemeinde, ja? Und da merke ich, da ist etwas, da ist kein Drängen und da ist kein Vergleichen, sondern Gott will uns eins machen, möchte, dass wir zusammen ihn anbeten und ihn feiern. Und das ist das Neue, was er tun will. Er möchte uns rausbringen aus dem Gedanken, eine große und starke Gemeinde. Das ist gar nicht mal erst an Menge, sondern groß und stark ist erstmal an Qualität. Ja? Also mir geht es nicht darum, dass wir hier 1000 Leute sind und die sind alle bekloppt oder die sind verrückt und die sind eigensinnig. Die will ich gar nicht. Aber wenn der Heilige Geist da ist und wenn die Kräfte der zukünftigen Welt da sind und du hast 30 Leute und alle können weissagen und prophezeien und alle haben die Geistesunterscheidung und alle haben die Gabe der Heilungen, boah, dann ist es eine mordsstarke Gemeinde. Dann ist es eine mordsstarke Gemeinde. Und dann wird die Gemeinde einfach groß werden, man wird anziehend. Ja? Jesus hat nichts weiter gemacht, er ist umhergegangen und hat die Menschen geheilt. Und hat die Dämonen ausgetrieben. Und dann kamen immer mehr Menschen und liefen hinter ihm her. Immer mehr Menschen kamen und liefen hinterher. Und so wie er ist, so bist du jetzt hier in dieser Welt. Also da muss dieses alte Gewand wirklich weg sein. Da kann kein Funke mehr von Eifersucht sein. Da darf kein Funke mehr von Neid sein. Sondern ich bin jetzt an Christi Stelle. Ich soll zu diesen Erstgeborenen zählen. Und da muss dieses alte neidische Wesen weg. Vollkommen ausgezogen. Kein Platz irgendwo festhalten. Das ist doch mein Platz. Da habe ich schon immer gestanden. Dann wird es Zeit, dass du da mal weggehst. Vielleicht hat Gott einen besseren Platz für dich. Ja, ich weiß, das ist, und so kommt die Tradition rein. Man bleibt immer da, wo man schon immer, ne, das war doch schon immer so. Und Gott sagt dann, ich will mal alles neu mischen. Und da müssen wir einfach für offen sein, für dieses Neumischen. Also wenn er etwas erschüttert, dann ist das, dass wir auch merken, Mann, da muss ja noch was weg, oder? Da muss ja noch was weg. In Epheser 4, Vers 25, da steht, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und da schreibt dieser Paulus Christen. Da denkst du, ha, da muss er reden, da muss er schreiben, dass wir die Lüge ablegen und untereinander die Wahrheit sagen. Also wir Christen, wir lügen doch nicht, oder? Wir bauschen mal auf, wir stellen uns ins gute Licht und nehmen mal hier ein bisschen was weg und tun mal da ein bisschen was zu. Und das nennt der Geist Gottes Lüge. Das nennt er Lüge. Und legt die Lüge ab. Ja? Da kommt der Selbstgerechte und der will im guten Licht gesehen werden. Und dann hat man irgendeine Schwäche bei ihm gesehen. Und dann versucht er, sich ins gute Licht zu stellen. Und dann kommt die Lüge. Und dann lügt man. Und dann tut man das hervor, was man gerne sein möchte, was man aber noch gar nicht ist. Und deshalb steht da, legt die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit. Ui. Ha. Also stell dich nicht ins gute Licht. Bekenne deine Sünde, dann ist er treu und gerecht. Die hatten damals so großen Erfolg, weil die angefangen haben, öffentlich ihre Sünden zu bekennen. Da kam eine mächtige Erweckung nach Ephesus und überall, Korinth. Also da, wo Paulus dann war, die haben dann gelernt, einfach gegenseitig das zu sagen, was da war. Und nicht zu verschönern und ein bisschen noch sich zu schmücken, sondern die haben einfach vor der Gemeinde gesagt, Mann, das und das ist mit passiert, könnt ihr mir vergeben? Und dann kam der Heilige Geist und dann mit einer Herrlichkeit herab. Das Blut Jesu hat alles reingewaschen und es war zugedeckt und keiner hat mehr darüber geredet. Aber wenn wir versuchen, das immer alles noch zuzudecken und uns schöner zu machen und noch ein bisschen Kostüm darüber zu ziehen, da ist es aber nicht weg. Deshalb sagt der Heilige Geist hier, und das kam mir heute Morgen, ich sah das richtig vor Augen, leg die Lüge ab und redet kein schlechtes Wort über den anderen. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr so sündig nicht, die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Hast du schon mal bei so einem Kaffeekränzchen gesessen und dann hat man erzählt über die Schlechtigkeiten des anderen und dann bist du nach Hause und dann ging es dir richtig schlecht. So, und das ist so vor 20, 30 Jahren, wo wir auch hier öfter solche Kaffeekränzchen hatten. Und irgendwann habe ich gesagt, ich mache kein Kaffeekränzchen mehr mit. Mir ist das einfach, und dann wurde mir das Wort auch so groß und habe gedacht, nee, was hier steht, wir sollen nur Gutes reden. Nur das, was auferbauend ist. Nur das, was wir sehen, wir sollen das hervorholen, das, was Gott in die Menschen hineingelegt hat, was gut ist. Das Schlechte brauchen wir überhaupt nicht hervorkramen. Und das brauchst du auch nicht auf irgendeinem Kaffeekranz zu sagen, was dir da aufgefallen ist bei deinem Bruder oder Schwester. Das ist nicht auferbauend, sondern alles, was auferbauend, was gut ist, das sprich. Und dann gehst du nach Hause und sagst, wow, Mann, so habe ich dir ja noch gar nicht gesehen, wie wir das jetzt hervorkristallisiert haben, was in meiner Schwester ist. Ich habe immer das Negative gesehen. Aber Gott hat jetzt das Gute mal hervorgeholt. Und jetzt kann ich sie in ganz anderem Licht sehen. Das hat mir der Heilige Geist gesagt. Das möchte er, dass die Jesusgemeinde, dieser kleine Haufen, das lernt. Und dass wir dann so ein Gold werden. dass da wirklich Gold aus unserem Mund herauskommt, dass Lieblichkeit, liebliches Wesen und dass da Reinheit und Schönheit kommt und dass die Leute Lust haben, mit uns Gemeinschaft zu haben, dass die klingeln und sagen, Mann, das war letztens so toll, wollen wir nochmal über Brüder und Schwestern reden, was sie alles Gutes von Gott bekommen haben? Das ist ein ganz anderes Treffen, oder? So alles, was gut ist, hier steht keine schlechte Rede. Andere Übersetzung sagt keine faule Rede. Da, diese Faulheit, das stinkt. Wenn was faul ist, dann stinkt's, ja. Und deshalb sollen wir das überhaupt nicht machen. So, und wir sind überhaupt keine Erzieher. Wir sehen Schwächen. Wir sehen Dinge im anderen. Das kannst du vielleicht mal einem erzählen und dann könnt ihr darüber beten. Und dann ist das da oben. Und dann ist weder der Seelsorger verantwortlich dafür, noch der, der es gesehen hat, sondern du hast es, da gehen wir wieder in den Thronsaal. Das bringen wir vor Jesus. Und dann sagen wir, Herr, das ist uns aufgefallen und bitte, Herr, wir geben es dir jetzt ab, weil nur du veränderst. Es ist das Wort, das verändert. Das ist der Geist, der heiligt. Das ist das Blut, das uns reinigt. Wir Menschen können keinen erziehen. Wir Menschen, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern alles, was gut, was wohl, wo wir drüber nachsinnen sollen, ist das Gute. Gott ist nur gut und alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt vom Vater des Lichts. In ihm ist nichts Schlechtes. Der redet nichts Schlechtes. Von ihm kommt nur das Gute. Jesus ist gekommen, um Überfluss an Leben zu geben und das Leben ist nur gut, oder? Das Leben ist nur gut und Leben kommt hervor, wenn du Gutes sprichst. Und wenn wir Schlechtes bekennen über den anderen, geht es dem anderen schlecht. Und das ist Gift. Und das Gift, das kommt wie ein Bumerang zu dir zurück. Und du wirst schlecht. Dein Körper, dem geht schlecht. Dadurch kommt übrigens Krebs, das ist erwiesen. Durch böse Gedanken, da fängt das erstmal an. Und dann spricht man das aus. Und dann kommt Bitterkeit und setzt sich fest im Herz, in der Seele. Und durch diese bittere Seele geht es in den Körper, weil das Gift weiß nicht wohin. Und dadurch kommt Krebs. Dadurch kommen Krankheiten. Und wir wollen alle frei werden davon. Deshalb lernen wir jetzt und sagen, Herr, stell einen Wächter an meinen Mund. Denn nur Gutes soll aus meinem Mund kommen. Ich will nur das sehen, was du in meine Schwester, in meinen Bruder hineingelegt hast. Und das will ich sprechen und das will ich hervorbeten. Wisst ihr, Bernd und ich, wir waren ja nicht vollkommen, als wir uns kennenlernten. Er sah zwar aus wie Jesus, aber er war nicht Jesus. Er war noch nicht so vollendet. Er sah zwar so aus wie Jesus in meinem Bilderbuch, aber er war noch nicht so. Sein Charakter war noch nicht in dieser Gestalt. Und ich in meiner Selbstgerechtigkeit war ja auch schon ein paar Jahre länger auf dem Weg und dachte, ich wäre schon weiter. Und Gott hat mich dann gestoppt, weil er die richtigen Knöpfe gedrückt hat. Und dann kam Wut, Zorn und all dieser Mist kam da raus. Und ich dachte, das ist alles noch in mir? Oh Mann, oh Mann. Und als ich das merkte, ich bin in mein Bett, und weil oben wohnten Leute, habe mein Kissen genommen, habe da reingeschrien, habe gesagt, so will ich nicht bleiben. So kann ich nicht bleiben. Kein Zorn, kein Eifersucht, das soll alles raus aus mir. Ha, und wenn Bernd die Knöpfe drückt, dann darf nicht mehr dieses Gift rauskommen, oder? Sondern da, ich brauche Veränderung. Und Halleluja. Und dann habe ich auch nicht mehr, ich wollte verändert werden. Und dann hat er mir einen Spiegel gezeigt und hat mir gezeigt, wie ich bin. Ich war ja mal an der Tür, mich scheiden zu lassen. Und da habe ich einfach diese Entscheidung getroffen, nein. Und weil ich Nein gesagt habe dazu, hat er mir gezeigt, wie ich bin. Weil ich dachte, an allem ist er schuld. So sind wir Menschen. Und dann hat er mir meine Selbstgerechtigkeit gezeigt und hat mir gezeigt, wie ich bin. Und das war schrecklich. Und dann war ich dankbar, dass er bei mir geblieben ist, weil ich kein guter Mensch war. Weil ich nicht so war, wie ich mir das ermalt habe, wie ich mir das ausgedacht habe, weil ich da noch in der Lüge gelebt habe, weil ich mich belogen habe und dachte, ich bin schon so, aber ich war nicht so. Das war mein Ziel, wo ich hingehe, aber ich war noch nicht verändert. Da war noch so viel, was einfach noch Gott verändern musste, und ich musste das immer wieder auf den Altar legen. Und ich musste immer wieder sagen, Herr, ich will so nicht sein, hilf mir. Und dann hat er mir gezeigt, all das Gute. Der hat mir erstmal gezeigt, warum er uns zusammengeführt hat. Und er hat mir gesagt, ich habe dir deinen Mann ausgesucht, Karin, das weißt du doch, oder? Damals in Amerika, er stand zwischen dir und diesem Mann, der dich da damals küssen wollte und vielleicht missbrauchen wollte. Er stand dazwischen. Ja? Ich war bei meiner Großtante in Amerika, ich war 17, habe Bernd schon kennengelernt. Den hatte ich sogar noch, ich glaube, bevor ich nach Amerika geflogen bin, schon mal mitgenommen zu meinen Eltern. Und hat aber noch einen anderen jungen Mann mitgenommen. Und meine Eltern haben den anderen jungen Mann, hätten sie mir geraten, den, also wenn du jemanden heiraten willst, dann nimm den anderen. Und der war aber, ne, wir sind da zusammen mal in den Wald gegangen, der andere junge Mann, Bernd und ne, wir drei. Und dann hat Bernd zu dem anderen jungen Mann gesagt, geh doch mal da lang. Und der war so doof und ging da lang. Und Bernd ist dann mit mir einen anderen Weg. Und was wir gemacht haben, wir haben die Bibel rausgeholt und haben gelesen. Und da dachte ich, der gefällt mir. Der gefällt mir. Und der andere, der ist ja ziemlich doof, oder? Also für mich war dann die Wahl schon klar, ne? Und was dann meine Eltern gesagt haben, war dann egal. Aber ich war mir noch nicht sicher. Und ich bin eigentlich, auch als ich nach Amerika geflogen bin, habe ich gesagt, Herr, es wird so langsam Zeit, dass du mir zeigst, ich war erst 17, dass du mir zeigst, wer mein Mann ist. So, und ich will aber nicht irgendeinen heiraten. Meine Schwester war verheiratet und war schon wieder kurz vor der Scheidung, weil der fremdgegangen ist und weil es alles kaputt war, weil es nicht von Gott war. Also wollte ich von Gott hören. Also war ich in Amerika, Chicago, bei meiner Großtante und war am Michigansee. Und am Michigansee, da ja, läuft alles Mögliche rum. Und ich saß da am Strand und dann kommt ein junger Mann und redet mit mir und wir reden und reden. Und dann wollte ich gehen und dann nimmt er mich in den Arm und will mich küssen. Und das wollte ich gar nicht. Und dann steht zwischen mir und diesem Mann Bernd. Da steht die Gestalt von Bernd. Und ich schubse den Mann weg und schreie, Bernd, was machst du denn hier? Und der junge Mann, der sagte, she's crazy. Und dann sah ich, dass da noch andere Männer waren. Und ich bin gerannt und gerannt und gerannt und gerannt, bis ich in der Wohnung von meiner Großtante war. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, was war das denn? Wieso war Bernd da? Bernd war richtig da. Und dann habe ich mich gefragt, was das war. Und dann dachte ich, es muss ja der Engel von Bernd gewesen sein, weil Bernd ist ja nicht da. Ja? Und dann habe ich einfach so Gott gefragt und habe gesagt, Herr, was war das denn? Ist das etwa der Schutz über meinem Haupt? Weil mir kam dann, meine Güte, da waren mehr Männer und du weißt gar nicht, was die gemacht hätten. Ich hätte gar keine Kraft gehabt gegen die. Hm? So naiv und blöd, wo ich bin. Ich komme vom Dorf und bin in Hannover gewesen, aber Chicago ist eine ganz andere Nummer. Und einfach ganz alleine. Hm. Und da habe ich dann gesagt, Herr, ich lege jetzt ein Vlies aus. Also das Gideon-Vlies, das gefällt mir nicht so. Was mache ich denn? Und habe dann einfach gebetet darüber und habe gesagt, wenn ich nach Hause komme, den ersten Tag, wenn Bernd mich sieht, soll er mich fragen, ob ich seine Frau werden will. Wir haben bis dahin noch überhaupt keine, ne, noch gar nicht so weiter ausgetauscht. Ich habe ihn mal mitgenommen zu meinen Eltern. Aber da habe ich öfters mal Leute mitgenommen. Das war jetzt nicht das Ausschlaggebende. So, sondern, und da wusste ich, das ist, er ist ja auch ein Hippie, ne, er war Hippie, und da dachte ich, Hippies machen sowas nicht. So, der ist ja auch, der fragt mich bestimmt nicht, und wenn, dann ist es Gott. Und dann kam ich zurück, und den ersten Abend, wo er mich gesehen hat, und ich wollte nach Hause, dann sagte er, ich muss noch mal mit dir reden. Und dann sind wir runtergegangen, und dann hat er rumgedruckst, bis er dann tatsächlich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann, mit ihm das Leben zu verbringen. So, ne? So ungefähr. Und ja, und ich wusste, Und dann, was war meine Antwort? Ja, na klar. Ja, und da gab es den ersten Kuss. So, und da war so, wo mir ganz klar war, und daran hat mich damals dann Gott erinnert, hat gesagt, und das war von mir. Ich habe dich mit ihm zusammengeführt. Und damals, als ich dann vor der Scheidung, ne, wo mir dieser Gedanke kam, hat der Heilige Geist gesagt, hallo, ich habe dich mit Bernd zusammengeführt und mit, nur mit ihm können die Träume erfüllt werden, die du als Kind hattest. Nur er, mit ihm kommst du in deine Bestimmung. Mit ihm kommst du nach Afrika. Bei ihm wird es sein, dass du predigen wirst. Das hat er getan. Das hat er getan. Aber immer ist eine Entscheidung da. Ja? Ich musste mich entscheiden. Und ich muss sagen, ich habe Jesus ja wirklich immer geliebt. Aber weißt du, da kommt der Teufel, der kommt immer und der kommt so schleichend. Und dann hast du Freunde, die dann auch sagen, der liebt dich nicht. Der denkt ja nur an sich, der ist jeden Abend weg. Und der lässt dich mit den Kindern alleine. Der denkt nur an sich und seine Bestimmung. Und was, weißt du, der Teufel, der nagt. Das ist ja nicht so, als wäre alles rosarote Wolken und wir schweben, wir haben geheiratet und alles ist schön. Nee, wir haben geheiratet und alles wurde schrecklich. Oh, Karabandara, Takara, Tekara, Dia. Als erstes, Bernd hat genau ausgerechnet, weil er ja noch gerade anfing zu studieren, hat ausgerechnet, damit wir bloß nicht sofort schwanger, damit ich nicht sofort ein Kind bekomme. Und er hat so gerechnet, dass Gott sich ins Fäustchen gelacht hat. Und ich wurde genau am Hochzeitstag dann, es hat sofort geklappt. Korabandara, tekara, tekara, ja. Und dann wurde er sauer auf Gott. Mann, das war ein wunderschönes erstes Jahr der Ehe. Oh, Karabandala, Chayandangara, takara, ja. Andere, die sagen, Schatz, ich bin schwanger. Und ich dann, wie sage ich es ihm? Was? Du bist schwanger? Kann wohl nicht wahr sein. Gott, das ist gemein. Also das war nun ganz und gar nicht, wie du dir das so vorstellst. Andere kriegen einen Kuss und sagen, ah, schön, das geht überhaupt nicht. Ich studiere, wo soll denn das Geld herkommen? Ratababadubaha. Du musst arbeiten gehen und das geht nicht. Und hakarabondalachanangaratekradia. Hallo, wir sind noch nicht heilig. Wir sind noch in dieser Heiligung drin. Und da musste geschrubbt werden, da musste vergeben werden, da musste verändert werden, da musste erlöst werden. Hm? Wir schwebten nie auf rosaroten Wolken. Und ich muss sagen, die beste Ehe haben wir erst in den letzten 10, 20 Jahren, wo wir wirklich mehr und mehr einfach, das Alte ist abgefallen, das Fleisch ist gestorben und der Geist ist aufgestanden. Und seitdem ist die Ehe, wo ich jetzt sagen darf, Bernd für immer und ewig. Und er sagt, oh. Sondern er sagt, ja, Halleluja, klar, warum auch nicht. Ja, wir sind durch Tiefen durchgegangen. Das ist Feuer. Das ist, wo man wirklich, man muss da durchgehen. Aber das Ende habe ich gesehen und das Ende war der Sieg. Und das Ende ist der Lohn. Und Gott hat für mich einen wunderbaren Lohn da oben im Himmel. Und alle meine Kinder sind gerettet. Und wenn wir entrückt werden, sind sie alle dabei. Und meine Enkelkinder auch. Ey, was Besseres kann es nicht geben. Hm? Das ist schon ein mächtiger Lohn. Und dann hat er mir gesagt, ich habe hier nur den Garten gesehen, aber der hat mir erzählt, er hat auch ein Haus für mich gebaut. Halleluja. So, und was kein Auge gesehen und was in keines Menschen Herz gekommen ist, was kein Ohr vernommen hat, das hat er denen geschenkt. Das hat er für die vorbereitet, die ihn lieben. Also wir werden das sehen. Er hat Lohn für uns, wenn wir da durchgehen. Aber wir müssen wirklich festhalten, ausharren tut euch Not. In dieser Zeit, er ist da. Er war mit den drei im Feuer. Der ist mit dir in deinem Feuer. Er geht mit dir da durch. Ganz egal, in welcher Situation du bist, er geht mit dir da durch. Ja, Halleluja. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Das ist ein wunderschönes Kaffeekränzchen. Das kann man dann öfters machen. Wenn deine Gnade offenbar wird, wenn alles nur gut ist, was man redet, wenn alles nur auferbauend ist. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Ihr glaubt gar nicht, was für eine Bosheit in Christen drin ist. Wir, Bernd und ich, wir wurden nie von der Welt verfolgt. Wir wurden von Christen verfolgt. Die größte Bosheit haben wir von Christen erfahren. Die Welt, die mag uns sogar, witzigerweise. Die Frau an der Kasse, die redet gern mit uns. Meine Nachbarin, da darf ich jetzt jeden Tag wiederkommen. Ne? Also das ist nicht die Welt, sondern das sind Brüder und Schwestern, die im Fleisch wandeln und die nicht im Geist wandeln. Die verfolgen uns und die haben bittere Galle. Und da ist Eifersucht und da ist Neid. Und deshalb ist die Gemeinden, da ist nur Streit. Da ist keine Einheit und es wird auch nie Einheit kommen. Da kannst du dich noch so bemühen und auf den untersten Level gehen, damit man irgendwie eins wird. Das ist nicht die Einheit, die Gott meint, sondern er will uns auf das höchste Level bringen. Die Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Das ist das höchste Level. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So hast du das Gesetz erfüllt. Wir leben nicht mehr im Gesetz, sondern wir leben in dem Gebot der Liebe. Und dann reden viele von Liebe und von Agape, aber schon bei der kleinsten Kleinigkeit ist Eifersucht und sie beißen und sie reden schlecht. Da ist keine Liebe, das ist nicht Agape. Jesus hat tatsächlich geschwiegen, als sie ihn angespuckt haben, als sie ihn verleumdet haben, als sie ihn schlecht über ihn geredet haben. Er sagte kein Wort. Was für eine Kraft, was für eine Macht, sich da nicht zu wehren. Und er hatte die Macht, er hatte Engel, die wären sofort gekommen, hätten ihn befreit, aus all dem raus befreit. Er hat das ertragen für dich und für mich, damit er alles erfüllt. Und das ist des Gesetzes Erfüllung. Er hat es ertragen. Das ist wahre Liebe. Er hat nicht zurückgespuckt. Er hat nicht zurückgeschrien. Er hat nicht schlechte Worte gegeben, sondern er hat geschwiegen. Er hat es ertragen. Und als er da oben hing, voller Schmerz, ein Mann, voller Schmerz und Blut, da sagt er noch: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Agape. Davon reden wir, davon träumen wir, davon können wir ein bisschen lesen in 1. Korinther 13, aber davon sind wir noch weit entfernt. Und ganz ehrlich, du wirst es nie schaffen, sondern das ist der Geist, der ausgegossen ist in unser Herz. Die Liebe ist ausgegossen in unser Herz und jetzt müssen wir uns entscheiden, entweder ihm zu glauben und im Geist zu wandeln oder im Fleisch bitter zu sein. Es ist immer eine Entscheidung. Ich musste mich mein ganzes Leben lang entscheiden. Und ich musste mich entscheiden, Jesus Christus zu glauben. Immer wieder, immer wieder. Egal wie die Umstände aussahen, ich habe gesagt, nein, ich bin nicht krank. Der Arzt sagt, ein Leben lang, Frau Koch, müssen Sie Tabletten nehmen. Und da habe ich mich schon immer gegengestellt. Ja, habe gesagt, nein, denn ich bin geheilt durch Jesu Blut und Wunden. War es deshalb weg? Nein, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, in dem ich stehe. Es ist ein Kampf, aber da lasse ich nicht los, ich harre aus. Da ist ein Kampf, in dem ich stehe. Und wo ich sage, Herr, es ist nicht recht, das darfst du sagen. Es ist nicht recht, was ich gerade erlebe. Das ist nicht das, was dein Wort sagt, denn durch deine Wunden bin ich doch geheilt. Und dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Dein Wort ist Heilung für den ganzen Leib. Also lerne ich jetzt das Wort mehr auszusprechen, das Wort vor mir her zu murmeln, das Wort auszusingen und auszusprechen. Ich lerne in anderen Sprachen zu beten und zu singen, mehr als alles andere, damit dieser Körper, damit das Ding hier geheilt wird, Halleluja. Und als erstes muss die Seele geheilt werden, denn von da gehen die Toxine aus. Die Seele, die ist so verwundet. Der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, um zu morden, um zu rauben, letzten Endes um zu töten. Und das hat er bei allen Menschen, hat das geschafft. Ich kenne fast keinen, wirklich fast keinen, der nicht irgendein Wehwehchen hat. Ich kenne fast keinen in den Gemeinden, der sagt, ich bin strotzgesund. Da ist irgendwas, wo der Teufel irgendwo was reingetan hat und irgendwas kaputt gemacht hat. Aber dann sage ich, aber in dem gleichen Vers heißt es, aber ich, Jesus Christus, bin gekommen, um Leben zu geben und das im Überfluss. Und da drauf stehe ich und da halte ich dran fest und das proklamiere ich und das schmeiße ich dem Teufel entgegen und sage, aber Jesus ist gekommen und ich habe dieses Leben angenommen. Ich habe dieses Leben in mich aufgenommen und dieses Leben ist übersprudelnd. Und weißt du, ich habe es ja schon erlebt, dass er mich nicht töten konnte. Damals, als ich Gehirnbluten hatte, der Teufel, der wollte mich killen. Und er konnte das nicht. Und Jesus schickt mich zurück, als ich oben im Himmel war und sagt, deine Zeit ist noch nicht zu Ende, du musst zurück. Er konnte mich nicht töten. Und weißt du, darüber bin ich jedes Mal begeistert, aber wie schnell vergisst du und dann kommst du in Situationen und dann bist du wieder am Murren und am Klagen und dann denkst du, weil wir immer noch nicht das Ganze, wir leben noch nicht so sehr im Wort, dass es einfach übersprudelt. Dass es einfach herauskommt, egal wie es uns geht, wie das draußen ist. Es sprudelt einfach hervor. Ich habe überfließendes Leben in mir. Wow, ich habe überfließendes Leben in mir. Da ist kein Gift mehr drin. Dieses Gift, das hat er mir rausgezogen. Da ist gar nichts mehr, was diesem Körper schaden darf. Sondern ich habe überfließendes Leben in mir. Und das muss mehr und mehr offenbar werden. Hier, da und dann geht das in den ganzen Körper hinein. Wir sind geheilt. Wir brauchen nicht mehr bitten und betteln. Gott sagte, die meisten Christen bitteln und betteln, weil sie meine Verheißung nicht erkannt haben. Die meisten, die dann auch noch Gebetshäuser haben, die machen bitte, bitte, bitte. Sie haben nichts verstanden. Sie plappern wie die Heiden und wundern sich, dass nichts passiert. Als erstes, wenn du ins Gebet gehst, dann brauchst du erstmal die Verheißungen Gottes. Und diese Verheißung Gottes, die hältst du ihm vor. Du stehst auf dem Wort, du stehst auf der Verheißung. Ich bin geheilt. Es ist vollbracht. Ich habe den Sieg in Jesus Christus errungen. Ich brauche keine Pharmazie. Denn Jesus Christus ist meine Medizin. Jesus Christus, der Name ist Balsam. Der Name ist süßer als Honig und Honigseim. Er ist Balsam für die ganze Seele. Und wie oft schreie ich einfach, wenn da irgendwas ich sage, dann nur Jesus! Wie oft schreie ich zu ihm? Und weißt du, als ich zurück war auf der Erde, und ich wache im Krankenhaus auf und ich frage, warum bin ich hier? Da sagt er, du hast an mir gehangen. Du hast Jesus geschrien. Du hast an mir gehangen. Deshalb bist du hier. Der Teufel kann dich nicht rauben. Der Teufel darf dich nicht töten einfach so. Sondern dann gibst du Anrechte. Dann gibst du Anrechte. Und ich möchte ihm kein Anrecht mehr geben. Und deshalb ist mein Gebet in letzter Zeit her. Wenn da irgendwas ist, was zwischen dir und mir steht, bitte offenbare es. Reinige mich, hol alles raus. Keine bittere Wurzel. Nichts, was mich da irgendwie, was da Gift produziert. Da soll nichts sein. Keine Bitterkeit. Keine bittere Wurzel. Ich will frei sein. Ich will jubeln, ich will tanzen, ich will springen. Ich will einfach nur noch eine jubelnde Anbeterin in Christus sein. Und alles andere, puh, fällt ab, oder? Es fällt ab. Es ist vollbracht, es ist getan. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn, alle Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. Wie oft das erwähnt wird. Und vergebt einander. Die hat mich behandelt wie ein kleines Kind und das kann ich nicht vergeben. Ja, schön blöd und dann wirst du krank. Und diese Krankheit, die führt dann irgendwann zum Tod, wenn du nicht vergibst. Nur dann hat sie mich halt behandelt wie ein kleines Kind. Dann bin ich vielleicht noch ein kleines Kind. Okay, dann nehme ich das einfach an und sage, hallo, ich bin ein kleines Kind, aber du bringst mich hinein in dein Erwachsenwerden. Du machst mich neu, du machst mich frei und du machst mich frei von jeder Sklaverei. Ich bin kein Sklave mehr, sondern ich bin frei in Christus. Und jede Bitterkeit und jeder Wut und jeder Zorn, raus. Raus. Da ist kein Raum mehr. Der Teufel soll nichts, aber auch gar nichts mehr in mir finden. Da ist nichts mehr. Menschen haben mich verletzt. Ja, von klein auf. Ja. Selbst in der Schule, ich hätte vielleicht einen ganz anderen Werdegang gehabt. Und dann musste ich vergeben meiner Lehrerin. Und im Nachhinein hatte Gott mir dann erzählt, na Karin, du solltest nicht aufs Gymnasium gehen. Da wollte ich dich gar nicht haben. Weil die Törichten habe ich erwählt. Oh, danke, Jesus. Ich sollte gar nicht studieren. Das wäre ein falscher Werdegang gewesen. Also wurde ich erstmal so klein gemacht, dass ich keinen Bock mehr hatte, mein Maul aufzumachen. Also war ich nichts in der Schule. Also wurde ich hineingeschoben in die Berufung und Bestimmung, die Gott für mich hatte. Also vergebe ich meiner Lehrerin, vergebe die mich klein gehalten haben und sage, danke, ich bin in meine Bestimmung gekommen. Was kannst du Besseres geben? Hm? Für die Welt bin ich ja nichts, Halleluja. Aber bei Gott bin ich groß angesehen. Hm. Weißt du was, da oben, da zittern Dämonen, wenn die meinen Namen hören. Das ist tatsächlich so. Die können mich nicht ab. Diese bösen Geister, die können mich nicht ab. Und die zittern, wenn die hören von Karin Koch. Ist das nicht klasse? Also, weißt du, da brauche ich nicht aufs Gymnasium gehen und irgendein Professor werden, sondern da zittern die Dämonen, das sind nämlich die echten Mächte und Gewalten. Die zittern, wenn die meinen Namen hören. Weil ich in Christus geboren bin, weil ich eine neue Kreatur bin, weil ich in ihm gezeugt worden bin. Deshalb zittern die Dämonen. Ich meine, was kann es denn Besseres geben, oder? Was kann es Besseres geben? So, jetzt lass uns nochmal Römer 12 aufschlagen, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Hm? Das ist das, was du dir vor Augen malen musst. Und dann sagst du, ja, habe ich schon so oft gehört, ich zitiere das sogar. Ja, dann mach es auch mal. Setz es um, okay? Setz es um. Die Liebe sei ungeheuchelt. Ja, weißt du, in Amerika ist das so. Und das habe ich, damals hat meine Oma noch gesagt, war ja die Großtante, war die Schwester von meiner Oma. Karin, wir wollten schon mal alle auswandern nach Amerika. Guck du doch mal, ob du da bleiben kannst. Und da habe ich gemerkt, wie die rumheucheln. Da habe ich gedacht, das sind Christen. I love you. Und dann weißt du, und am nächsten, dann haben sie dich 2 Wochen wieder gesehen. Ach, wir kennen uns? Ah, ja, du hast gesagt, du liebst mich. Ah, wir sind dein Name. Verstehst du? Und das ist Heuchelei. Das ist Heuchelei. Und so sollen wir nicht sein. Und der Humanismus, der ist immer ganz nett und freundlich. Und hinterher, die kann ich ab, die Alte, ey. Das ist der Humanismus. Das ist der Sauerteig der Pharisäer. Das ist der Sauerteig der Pharisäer. Und damit sollen wir überhaupt nichts zu tun haben, sondern unsere Liebe. Und ich habe ja letzte Woche vorgelesen, zu Pfingsten, da sollte das Brot mit Sauerteig gebacken werden. Der Sauerteig selber ist es nicht, sondern es ist die Heuchelei. Die Liebe sei ungeheuchelt. ungeheuchelt. Das steht hier. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ja, das lesen wir, das predigen wir, das lesen wir öfters. Und dann, die hat mich gar nicht anerkannt. Die hat mich nicht mal gegrüßt. Hä? Die grüße ich demnächst auch nicht mehr. Ist das dann die Ehrerbietung dem anderen? Die hat mich nicht gegrüßt. Es tut mir echt leid, wenn ich hier sonntags morgens, besonders wenn ich einen Dienst habe, dann umarme ich euch erstmal nicht. Tut mir leid, ich habe euch trotzdem lieb. Da bin ich einfach auf was anderes konzentriert, okay? Dann bin ich auf was anderes konzentriert. Und deshalb sagst du dann, mich nimmt die eigentlich gar nicht in den Arm. Ich nehme dann keinen. Meistens, ne? Es sei denn, es kommt einer und sagt, nimm ich doch mal jetzt meinen Arm. Dann mache ich das noch schnell. Aber ich bin auf was anderes noch konzentriert, okay? Ich bin auf was anderes fixiert. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht lieb habe. Und dann sagst du demnächst, ich kann mir einen Buckel runterrutschen. Weißt du, so kommt das. So kommt das, ja? Die Liebe sei ungeheuchelt. Und wenn man dann mit Ehrerbietung komme, dem anderen zuvor, und die hat mich nicht gesehen, also gehe ich jetzt hin, das ist Ehrerbietung. Sag, hey, du hast mich jetzt nicht gesehen, aber ich weiß, du magst mich trotzdem. Ne? Dann haben wir wieder einen Ausgleich, dann ist alles klar. Ja, das stimmt, so ist das. Ich hab euch lieb, das hat nichts damit zu tun. Im Eifer lasset nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, im Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Und das heißt nicht, dass du, bitte Jesus, mach mich doch gesund. Da musst du sagen, ich bin gesund. Da sagst du, danke für dein Heil, danke für die Heilung, die ich empfangen habe. Deine Gesundheit ist in mir. Da bist du beharrlich drin. Da sagst du, ich gebe nicht auf. Danke, es ist vollbracht. Danke, dass du alles vollbracht hast und dass die Heilung jetzt sichtbar wird. Denn sie gehört mir. Das Brot gehört den Kindern. Du musst die Verheißung kennen. Das ist beharrliches Gebet. Und ich bitte, bitte, Herr, kannst du mich mal heilen? Dann weißt du gar nicht, dass du geheilt bist. Es ist getan. Es ist vollbracht. Du sagst jetzt danke. Dann sind so Schlaumeier, die sagen, du musst nicht mehr bitten, du sagst, musst jetzt nur noch Danke sagen. Und dann sagt man, danke, Jesus, danke. Aber hat den Sinn auch gar nicht verstanden. Und dann hat man immer noch, oh, bitte kannst du mich mal heilen, danke, dass du es getan hast. Du hast den Sinn nicht verstanden, verstehst du? Du musst wissen, es ist vollbracht. Die Heilung, die ist geschehen. Und aus dieser Erkenntnis heraus sagst du, danke, auch wenn es noch nicht so sichtbar ist, aber ich bin geheilt. Ich bin befreit. Da ist alles vollendet und vollbracht. Und dafür sagst du Dank. Dafür sagst du Dank. Und nimmst da nicht zwischendurch mal irgendwas, damit der Schmerz weggeht, damit die Psyche ein bisschen aufbelebt wird und dann fängst du wieder an von vorne. Sondern wir müssen lernen, Jesus Christus ist die Medizin. Und wenn das so alles, ne, wenn wir so noch da drin stecken und wir lernen, Jesus ist die Medizin. Nicht die Pillen, die sind gar nicht von Gott geschaffen. Diese Pillen, die wir alle bekommen haben, diese Pharmazia, die ist nicht von Gott geschaffen. Jetzt sind wir zwar alle da irgendwo drin reingekommen, aber der will uns da rausholen, da müssen wir Ja zu sagen. Und wir müssen sagen, ich will es lernen. Ich will diesen Kampf mit dir kämpfen. Ich will dich loben und preisen in solchen Situationen, wo ich eine Pille schlucken würde. Ich will es lernen, hilf mir. Hilf mir in solchen Situationen, dich anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Hilf mir, denn dein Wort ist wahr. Du bist nicht ein Mensch, der lügt, sondern du hältst. Du hältst, was du versprichst. Und ich, naja, jetzt nehme ich mal das nächste Mal, ich bin ja geheilt, Halleluja. Nein, das ist beharrliches Gebet, dass man sagt, du hältst, was du versprichst. Du bist nicht ein Mensch, der lügt. Und jetzt bete ich dich an. Das ist dann wieder so eine Willensentscheidung. Jetzt bete ich dich an. Mein Körper sagt, ouch. Und dann machst du das vielleicht mit Tränen. Das mache ich auch manchmal. Und da ist der Heilige Geist, der kommt mit Seufzen und Stöhnen aus uns heraus. Der hilft uns in solchen Situationen. Das ist nicht, dass dann so ein wunderschöner Lobgesang hervorkommt, sondern da ist, ich bringe ihm ein Lobpreisopfer da. Ich bringe ihm ein Lobpreisopfer da, weil ich weiß, dass mein Körper geheilt ist. Und ich sage danke. Danke, egal was die Symptome sagen. Es ist Lüge. Es ist Lüge. Ich halte Stand in dieser Bedrängnis. Ich harre aus im Gebet. Mit deinem Verstand brauchst du dann gar nichts mehr machen. Du brauchst da nicht irgendwie bitteln und kannst du mir bitte helfen, sondern du machst. Du lässt einfach den Heiligen Geist, du übergibst es ihm. Und er betet für dich in dieser Situation. Du überlässt es ihm. Und manchmal ist dann nur, dass du, und dann kommt auch dieser Schrei, dieser Schmerz aus der Seele raus. Und das Gift strömt aus. Es ist der Heilige Geist, der uns freisetzt. Es ist der Heilige Geist. Und deshalb festhalten im Bedrängnis. Seid beharrlich im Gebet. Wirklich im Gebet, in diesem Gebet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Hier machen wir einen Punkt, lies es dir zu Hause durch. Und dann sagst du, jo, habe ich schon ein paar Mal gelesen, jo. Wenn der Heilige Geist es dir wieder und wieder sagt, dann hast du es nicht begriffen. Dann ist es noch nicht in dir, dann bist du noch nicht durchgegangen. Dann hast du das noch nicht gelebt. Und dafür ist das Wort da. Und es wird wiederholt und wiederholt, bis wir da durch sind. Und am Ende ist die Tür der Herrlichkeit. Die ist groß und da kommen wir nicht dran, aber der Heilige Geist öffnet die Tür. Und dahinter ist eine große Schar, die wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Da ist das Licht. Da ist die Herrlichkeit. Und darauf gehen wir zu. Amen.